Kennt ihr in eurem Glaubensleben Zweifel? Wir werden heute uns Gedanken machen über die Zweifel und das Gegenteil. Ich lese einen Synonymtext von der vorherigen Schriftlesung und wir fragen uns gleich, warum steht dieser Bericht im Neuen Testament? Weil er uns ganz persönlich angeht. Wir hören: Sofort nach der Speisung der 5000 am Seeufer schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein auf die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. In der Zwischenzeit gerieten die Jünger weg vom Ufer in schwere Seenot, denn ein starker Sturmwind war aufgekommen und sie hatten gegen hohe Wellen anzukämpfen. Gegen 3 Uhr morgens kam Jesus über dem Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie zugleich an: Es ist schon gut. Ich bin es. Habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu: Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Petrus, dann komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen und den starken Wind erblickte, erschrak er. Er bekam Angst und begann an zu sinken. Herr, hilf mir, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Petrus, du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Warum? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Jesus hat ja den Petrus an der Hand genommen und gehalten. Da beteten ihn die Jünger an und sagten: Du bist wahrlich der Sohn Gottes. Dieser Jesus sagt uns jetzt: Selig sind, die Gottes Wort hören, bewahren und tun. Ihr Lieben, wenn ich diesen Bericht und Bibeltext lese, dann läuft vor meinem inneren Auge ein Film ab. Ich sehe dann in Bildern aus meinem Leben, in denen es mir genauso ergeht wie dem Petrus. Wie ich über das Wasser ging, das heißt, wie ich etwas ganz toll gemacht und gesagt habe. Und dann, kurze Zeit später, vielleicht auch gleich im Augenblick, wieder ich. Nur dieses Mal sehe ich mich am Versinken. Ich sehe mich beim Scheitern, beim Abstürzen. Und dann jedes Mal im Inneren die Stimme Jesu: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Natürlich sagt Jesus nicht vorwurfsvoll, du hast versagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Er zieht ja den Petrus sogar aus dem Wasser. Du Versager steht auch hier nicht. Nebenbei gesagt, Jesus hat keinem Menschen jemals gesagt, du Versager. Darum wird über Zweifel bei uns und von uns gar nicht geredet. Zweifel sind kein Thema. Wie der ungläubige Thomas will doch keiner sein. Das wäre doch ein Armutszeugnis. Auch nicht wie Petrus. Erst loslaufen auf dem Wasser und dann untergehen. So etwas maßt sich doch keiner an, sondern wir halten uns lieber in der Mitte. Denn wer hoch hinauskommt, der kann ja auch tief abstürzen. Früher hatte ich nicht gedacht, wie verbreitet dieses Motto auch unter vielen Christen ist. Aber darum halten wir uns ja gerne in der Mitte. Keine ganz großen Erwartungen, aber dadurch auch keinen großen Absturz. Was ich nicht glaube, darüber können mir auch keine großen Zweifel kommen. Großes Wagnis des Glaubens. Haben wir den Wunsch? Oder haben wir davor Angst? So ist es doch. Und so wirkt es dann auch nach außen, als gäbe unter uns Christen keine Zweifel, höchstens einmal in Ausnahmefällen. Alles in Ordnung, alles ganz normal. Wenn da nicht dieser Film wäre, der mir jedes Mal bei diesem Text vor Augen steht. Wenn da nicht plötzlich diese stechende Frage ist, wenn da nicht plötzlich Angst aufkommt, Angst darüber, man könnte doch aufs falsche Pferd gesetzt haben. Lohnt sich das Ganze überhaupt? Ich lebe durch den Glauben doch auch nicht viel besser als andere, oder? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Agnostiker, das heißt einem Humanisten und übersinnlichen Philosophen und einem Christen? Was ist denn der Unterschied? Was soll das mit meiner Mühe und Berufung als Pastor, wenn die Gemeinde immer mehr schrumpft? Ist das so selbstverständlich, dass der Helmut Weller noch in der EMK dient und auf dem Posten steht? Kommen da nicht manchmal Zweifel? Wirkungslos, erfolglos, dauernd Gegenwind, Sturmsituationen. Auch in etwas ganz anderem sind Zweifel erkennbar, und zwar am Bücherverkaufszahlen. Das habt ihr vielleicht noch nie gehört so. Es gab über 20 Jahre lang einen christlichen Bestseller. Der heißt, die Bibel hat doch recht. Das Buch habe ich auch gekauft, es steht in meinem Regal. Ja, warum habe ich es gekauft? Habe ich das Buch gebraucht, um mich bestätigen zu lassen, dass die Bibel doch recht hat? Oder das Buch Der Prozess Jesu war auch so ein Bestseller. Und diese Bücher sind fast nur von Christen gekauft worden. Haben wir sie gebraucht, um unsere Zweifel loszukriegen? Nichts gegen Bücherverkauf. Ich habe dieses Buch bewusst gelesen, um vielleicht auch dann Argumente neu zu entdecken. dass man den Gottesleugnern gegenüber sagen kann. Aber warum kauft ein Christ das Buch mit dem Titel "Und die Bibel hat doch recht"? Das habe ich mich gefragt. Viele verstecken ihre Zweifel oder spielen sie herunter. Sicher eine der verbreitetsten Möglichkeiten. Nach außen mag man der perfekte Christ sein, aber manches Mal ist innerlich viel Leere da. Da ist dann kein großer Unterschied mehr zu einem Nichtchristen. Runterspielen, verharmlosen und verstecken ist eine Möglichkeit, wenn auch eine ganz ungesunde, mit Zweifeln umzugehen. Denn auf Dauer verliert man dabei immer mehr den Glauben. Die zweite Möglichkeit ist, viele versuchen aktiv gegen die Zweifel anzugehen. Darum zum Beispiel diese Bücherverkaufszahlen. Sie versuchen, etwas zu finden, was ihre Zweifel widerlegt, aufhebt oder verjagt. Andere suchen bei sich selbst die Schuld. Sie denken nicht, weil es Gott nicht gibt, erhört er ihr Gebet nicht, sondern weil sie falsch beten. Doch ich habe noch niemanden kennengelernt, bei dem das funktioniert hätte. Weder durch Bücher noch durch irgendwelche Methoden gelingt es, die Zweifel auszuschalten. Oft wird es sogar noch schlimmer. Man weiß doch jetzt so viel, da dürften doch die Zweifel überhaupt kein Thema sein. Wir wissen unheimlich viel. Und gibt es trotzdem Zweifel? Und warum? Das Gegenteil von Zweifel, das ist jetzt ein ganz entscheidender Satz heute Morgen. Das Gegenteil von Zweifel ist nicht Wissen oder Gewissheit, auch wenn viele das denken, sondern das Gegenteil von Zweifel ist Vertrauen. Vertrauen. Man kann zum Beispiel nicht erst alle Frauen kennenlernen, bevor man sich für eine entscheidet. Die Frau, die sich nicht traut, heißt ein Kinofilm. Drei Bräutigame hat sie schon am Altar stehen lassen. Und weil es ein Hollywood-Film ist, bekommt sie der vierte natürlich. Man kann nicht wissen, dass er oder sie wirklich die Richtige ist. Als ich mit meiner damaligen Braut zusammenging, hat mir Jesus keinen Zettel auf den Tisch gelegt. Die ist. Ich habe vertrauen müssen und meine Frau mir. Als Vorschuss und dann auch bleibend. Man kann nicht wissen, ob es wirklich das Richtige ist. Nicht immer kann man es wissen. Und genau dasselbe gilt gegenüber Gott und Jesus. Kein Gottesbeweis kann letztlich unsere Zweifel absolut beseitigen. Was hat Jesus da an einer anderen Stelle gesagt? Und wenn jemand von den Toten auferstehen würde als Beweis, würden sie trotzdem nicht glauben. Man findet ja immer ein Haar in der Suppe. Gott lässt sich nicht beweisen, jedenfalls nicht so, wie wir uns das vorstellen oder wünschen. Keine Gebetstechnik kann uns Gewissheit geben. Glaube braucht Vertrauen. Vertrauenswagnis wo Martin Luther übersetzt in diesem Text, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Da schreibt die Übersetzung, die Hoffnung für alle. Hast du so wenig Glauben und Vertrauen, Petrus? Vertrau mir doch, vertrau mir doch. Das Gegenteil von Zweifel ist nicht Wissen, sondern Vertrauen. Darum, wenn du dich auch so siehst wie Petrus in dieser Geschichte auf dem Wasser, dann hast du kein Wissensproblem. Du musst dich nicht mehr über Gott und den Glauben informieren. Nein, du hast ein Vertrauensproblem. Und Vertrauensprobleme sind im Gegensatz zu Wissensproblemen nicht nur etwas für Anfänger. Und weil wir das denken, darum werden bei uns die Zweifel so unter den Teppich gekehrt, weil wir sie für Anfangsprobleme halten, die wir doch eigentlich nicht mehr haben dürften. Das stimmt aber nicht, auch wenn ich auf mein Leben schaue. Vertrauensprobleme gibt es in jedem Stadium des Glaubens bis zu deinem Lebensende. Auch das ist wieder wie in einer Ehe oder Partnerschaft. Nicht nur am Anfang braucht es erst einmal einen Vertrauensvorschuss, sondern die ganze Zeit hindurch. Jeden Moment, jede Beziehung ist auf Vertrauen angelegt. Tag für Tag. In frohen wie in trüben Stunden, in der Nähe und aus der Ferne. Und keine Zeit, auch nach vielen Jahren nicht, ist davor gefeit, dass dieses Vertrauen abhanden kommt, dass es aufgekündigt wird, missbraucht oder zerstört wird. Und wenn Vertrauen zerstört ist, dann gute Nacht. Das ist dann in den Ehen der Zeitpunkt, in dem sich die Partner entweder trennen oder sich einfach damit arrangieren und so einfach nebeneinander herleben. Gerade auch in christlichen Kreisen ist das verbreitet. Und genau das gibt es auch Gott gegenüber. Wir haben uns oft arrangiert mit unseren Zweifeln, das heißt mit unserem fehlenden Vertrauen. Und wenn das passiert, da gleicht dann der Glaube der Liebe eines Ehepaars, das sich schon seit Jahren nichts mehr zu sagen hat. Ja, stolz ist keiner auf seine Zweifel, sonst würden sie nicht versteckt. Aber wir merken, so wie wir uns das eigentlich wünschen, so läuft es nicht mit unserem Glauben. Es wäre so schön und es wäre wirklich herrlich, wenn wir wie Petrus über das Wasser auf Jesus zugehen könnten. Unsere Gebete wären vollmächtig. Wir hätten nur segensreiche Worte für unsere Mitmenschen. Wir würden Gott mit Worten preisen, aber auch mit unserem Leben. Wir führen eine vorbildliche christliche Ehe, erzeugen die Kinder im Glauben. Für die Nachbarschaft wären wir ein großes Zeugnis, durch das sie ins Nachdenken kommen und einige hätten schon durch unseren Glauben und unser Vorbild zum Glauben gefunden. Das wäre doch schön. Das wäre überzeugend, beeindruckend, wirkungsvoll. Diese Geschichte hier macht deutlich, die Realität ist, wir sind froh, wenn Gott und der Glaube hin und wieder in unserem Leben ganz konkret auftaucht und unser Draht zu Gott nicht verloren geht. Das ist oft die Wirklichkeit. Und was tut man dann? Als erstes, man findet sich damit ab. Doch das ist das Schlimmste, was man mit Zweifeln tun kann, sie zu akzeptieren, dass es nun einmal so ist und nicht anders. Was wir brauchen, ist ein neues, ein starkes Vertrauen. Das macht uns die Botschaft des Textes heute klar. Und so widersinnig das wirkt, wie das geht, können wir hier bei Petrus lernen. Er geht auf das Wasser. Viele haben ihn dafür des Übermuts bezichtigt, sogar der Gottversuchung. Als Petrus sagte, Herr, wenn du es bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Dann sagt Jesus, Petrus, komm, komm. Und Petrus geht los und läuft über das Wasser. Und als er das realisiert, kommen ihm plötzlich Zweifel. Ja, warum denn? Du liebe Zeit. Plötzlich sind die Zweifel da. Und er fällt hinein. Jesus zieht ihn heraus und steigt mit ihm ins Boot. Aus diesem Bericht über Petrus habe ich persönlich viel für meinen Umgang mit den Zweifeln gelernt. Zuerst sagt Petrus, lass mich zu dir rüberkommen. In Bezug auf die Zweifel heißt das nun für mich. Petrus wird und wurde aktiv. Er bittet Jesus um eine Erfahrung, die seine Zweifel besiegt. Lass mich über das Wasser zu dir kommen. Das heißt, gib mir ein Zeichen deiner Nähe, deiner Kraft und Allmacht. Gib mir einen Rat. Erneuere mein Herz. Petrus bittet Jesus um eine Glaubenserfahrung. Das ist immer das Erste, was wir gegen den Zweifel tun können. Mach dich auf und komme heraus aus deinen bisherigen Bahnen, auch wenn andere vielleicht darüber lächeln oder anfangen gar zu spotten. Wag es. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, Jesus sagt, Petrus, komm. Als ich an dieser Stelle in der Vorbereitung war, rief mich ein Freund, ein Mitpastor an und sagt dann halb spöttisch, na Helmut, störe ich dich bei der Predigtvorbereitung? Dann habe ich gesagt, ja, du störst mich jetzt. Und dann hat er angefangen, mir zu predigen. Hat Folgendes gesagt, um das Komm überhaupt zu hören, musst du ganz, ganz stille werden. Musst du ganz, ganz abschalten. damit du das Kommen Jesu hörst. Das war für mich ganz schön lehrreich. Wenn ich mich an die Predigtvorbereitung setze, dann fallen mir 100 andere Dinge ein, die mich ablenken wollen. Dass ich Mühe habe, zur Ruhe, zur Stille zu kommen, die Stimme Jesu zu hören. Um Komm von Jesus zu hören, brauchen wir Zeiten der Ruhe, vielleicht sogar einen ganz besonderen Ort. Und plötzlich hatte ich alle meine Zweifel vor Augen und sah, wie Jesus kommt zu mir rief. Und immer wieder und immer wieder. Und ich habe ihn oft nicht gehört, nicht wirklich gehört. Vielleicht, weil ich mich schon mit vielen anderen Dingen beschäftigt und abgemüht habe. Abschalten vom Getriebe, stille werden, hören die innere Stimme, die meistens ganz leise ist. Der dritte Schritt, Petrus geht auf dem Wasser. Das wäre jetzt ganz toll, wenn hier die Geschichte enden würde. Aber das wäre andererseits sehr frustrierend, denn die Geschichte entspräche überhaupt nicht der Realität. So wie ich sie erlebe. Klar gibt es Zeiten, in denen man sich aufgemacht hat, in denen man den Ruf von Jesus vernommen hat und dann übers Wasser gehen kann, mindestens bildlich gesprochen. Highlife, wunderbare Erfahrungen und Erlebnisse. Und dann tun sich Türen auf, die man vorher nie gekannt hat. Plötzlich gelingen Dinge, tauchen Menschen auf, bewegt sich vorher Feststehendes und alles entwickelt sich zum Guten. Das gibt es. Petrus geht auf dem Wasser. Die Zweifel sind weg. Doch irgendwann oder sogar plötzlich, so wie wenn man einen Schalter umlegt, versinkt Petrus in den Wellen. Man geht also los und hört den Ruf Jesu, doch plötzlich geht man doch wieder unter. Genau davor haben viele Angst, dass sie lieber gar nichts mehr mit Jesus erleben wollen. Doch Petrus hat gerufen, hat gehört und ist losgegangen. Ich finde es ganz super von der Heiligen Schrift, dass sie so ehrlich ist und hier nicht aufhört, wenn Petrus auf den Wellen geht. Denn sonst könnten wir für uns und unsere Zweifel wenig daraus lernen, weil es einfach weltfremd wäre. Petrus geht unter. Auch hier die klare Realität. Auch wir werden es immer wieder tun. Wir werden auf den Wellen gehen und plötzlich gehen wir unter. Plötzlich sind die Zweifel wieder da. Und was tut Petrus? Er schreit zu Jesus: Herr, hilf mir! Und dann streckt Jesus ihm die Hand entgegen und zieht ihn zu sich ins Boot. Und sagt ganz gütevoll: Hab doch mehr Vertrauen. Du siehst doch, du erlebst doch, ich bin da. Ich bin doch bei dir. Vielleicht ist das sogar das Größte in dieser Geschichte, nicht dass Petrus übers Wasser läuft, sondern dass dann, wenn plötzlich die Zweifel wieder da sind, die Hand Jesu da ist und uns herauszieht, wenn wir in unserer Not zu ihm schreien. Darum werde in diesem Sinne aktiv gegen deine Zweifel. Nimm dir Zeit, auf die Stimme Jesu zu hören. Du wirst sehen, du kannst übers Wasser gehen. Wo du aber in deinen Zweifeln ertrinkst, wo nichts mehr geht, da schrei deine Not einfach zu Jesus. Schrei deine Zweifel hinaus, statt einsam zu ertrinken. Schrei, wenn du nicht mehr anders kannst, wenn du total am Ende bist. Schrei zu Jesus. Ich glaube, manche sind schon mit ihrem Glauben und Vertrauen ertrunken. Da ist nichts mehr da. Sie sind ertrunken, weil sie glaubten, dass es sich für sie nicht gehört zu schreien. Schämst du dich zu schreien? Wenn nichts anderes geht, dann schrei deine Not, deine Zweifel heraus. Und ganz gewiss, Jesus wird dich halten. Er wird dich halten. Die Botschaft für heute Morgen heißt für mich und für euch: Habt doch mehr Vertrauen. Vertrauen. Wir sind nicht allein. Jesus ist da, ganz in unserer Nähe. Und wenn es darauf ankommt, dann hält er uns ganz fest in seiner Hand. In einem Gebetsbuch für Schüler fand ich folgende Geschichte von Martin Buber. Ein Schüler fragt den Rabbi: Wie geht das zu, dass einer, der an Gott hängt und sich ganz nahe bei ihm weiß, zuweilen eine Unterbrechung und Entfernung erfährt? Der Rabbi erklärt Folgendes: Wenn ein Vater seinen kleinen Sohn zum Beispiel gehen und laufen lernen will, stellt er ihn erst vor sich hin und hält die beiden Hände zu beiden Seiten ihm nahe, dass er nicht falle. Und so geht der kleine Knabe zwischen dem Vater auf den Vater zu. Sobald er aber zum Vater näher herankommt, rückt der Vater immer um einiges weniges zurück und hält aber die Hände immer weiter ausgebreitet um den Buben. Und zwar so lang, bis dieser Knabe das Laufen gelernt hat. In einem Männerchorlied, damit schließe ich ab, das wir auch als Studentenchor schon bereits damals gesungen haben, dieses Lied hat mich bis zum heutigen Tag nicht mehr verlassen. Ich zitiere: Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertrau ich still. Weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertrau ich still. Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut. Ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertrau ich still. Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertrau ich still. Weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, präg tief mich, Herr, durch deines Lammes Art. Letzte Strophe. Herr, weil du stets für mich beim Vater flehst, vertrau ich still. Weil du zu meinem Rechten helfend stehst, vertrau ich still. Seh ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt. Mir ist genug, du Herr, geh selber mit. Dieser Herr Jesus schenke uns ein tiefes, starkes Vertrauen als Lebensbeziehung mit und für und bei ihm. Er möge es uns schenken. Amen.